Manches von dem, was ihr heute und am nächsten Montag bzw. am übernächsten Montag hören werdet, wird euch vielleicht nicht nur verwundern, sondern sogar euren Protest auslösen. Schließlich geht es immerhin um die Behauptung, dass in unseren alltäglichen Beziehungen zu anderen Menschen, ob bei der Partnerwahl, bei Konflikten mit unseren Eltern oder mit unseren Kindern oder in unserem Einsatz im Beruf, Wünsche und Gefühle eine Rolle spielen, von denen wir nichts wissen, die uns nicht bewusst sind. Trotzdem üben sie heftigen Einfluss aus auf unser Denken und unser Verhalten und können uns unter Umständen seelisch und körperlich krank machen. Das klingt sicher zunächst ziemlich abstrakt. Was sind das überhaupt für Gefühle? Wie entstehen sie und warum sind sie uns nicht bewusst? Und wieso können Gefühle, von denen ich nichts weiß, meinen Umgang mit meiner Freundin, meinem Freund, meinem Mann oder meiner Frau beeinflussen? Antworten auf diese Fragen gibt im Verlauf der Sendungen der Hallenser Psychotherapeut Dr. Hans-Joachim Marz. Entscheidender Ausgangspunkt seiner Therapie und mittlerweile der Psychotherapie unseres Landes insgesamt ist der Versuch, Unbewusstes bewusst zu machen und auf diese Weise psychisch bedingtes Leid zu beseitigen oder wenigstens zu lindern. Wie sieht dieses Leid aber überhaupt aus? Einige der Patienten von Dr. Marz schildern uns zunächst, kurz vor Abschluss ihrer Therapie, was für Konsequenzen es für sie hatte, unbewusste Motive jahrelang zu ignorieren.
Also meine erste Begegnung mit einem Psychiater war vor 13 Jahren. Und die Behandlung, also ich hatte Depressionen und hatte einen Selbstmordversuch gemacht. Und die Behandlung hatte darin bestanden, dass ich nach einem Gespräch Tabletten verordnet bekam. Die einen also haben mich den Tag über recht munter gehalten, die anderen haben mich dann abends beruhigt, müde gemacht. Und also mit diesen Tabletten habe ich viele Jahre gelebt und das war so, dass die meine Probleme nicht gelöst haben. Das war so, dass ich mich eben auch sehr müde gefühlt habe, bestimmte Krankheitssymptome gehabt habe, die organischen nicht abzuklären waren, Probleme gehabt habe, auf Menschen zuzugehen, auf Frauen zuzugehen, oft sehr einsam war dadurch. Ich meine, ja, ich bin auch immer zu traurig gewesen, wer will schon immer mit so einem Trauerkloß rumlaufen, das ist ja ganz verständlich. Und das hat sich auch auf meine Arbeit und diese Sachen ausgewirkt, also, ja.
Ja, bei mir war das so, ich habe sehr viel psychosomatische Beschwerden gehabt, also ständig Magenschmerzen, ständig Kreuzschmerzen, habe mich sehr oft verhoben und habe so Schwindelgefühle gekriegt, das Herz hat geschmerzt, hat angefangen zu schmerzen, so ein Druck und so. Und das hat mich sehr ängstlich, also hat mich auch behindert in meiner Lebensweise. Ich habe dann auch sehr viel Angst bekommen und das ging einfach nicht mehr so weiter. Das konnte ich nicht, ich musste irgendwas verändern.
Bei mir war es so, dass ich alles, was ich mit den Händen aufgebaut habe, in den Arsch wieder eingerissen habe. Und dass ich mir so ständig die Ablehnung, so vor allem der Gesellschaft und auch von Gruppen, also Klasse und Freunden, mir gesucht habe. Es ist so ein Mechanismus in mir gewesen, was ich nicht wusste. Und habe halt immer Dinge getan, also gerade so mit staatlichen Organen habe ich mich angelegt und habe immer Gründe gefunden, hier in diesem Land nicht leben zu müssen. Das ist alles zum Kotzen fand. Und als ich das begriffen habe, war mir es dann relativ einfach, das einfach zu unterdrücken. Also viel mir ist es dann einfacher. Habe ich dann mitgekriegt, dass ich die Gründe eigentlich alle vorgeschoben habe. Ja, und dass ich mir das auch eingeredet habe. Und mir, also es ist so eine Ablehnung, die ich mal erfahren habe und die ich immer wieder wiederholt habe. Einfach.
Ich bin so jemand, der immer ein offenes Ohr hatte für die Probleme der anderen und ich war sehr ruhig immer und zurückhaltend. Und das kam eigentlich gut an bei den anderen, wenn ich mir das heute so überlege. Nur ich stand immer hinten an. Ich habe mich um die anderen bemüht und ja nicht gemerkt, dass ich eigene Bedürfnisse habe. Und weil ich die eigenen Bedürfnisse immer hinten angestellt habe, wurde ich dann depressiv.
Also bei mir war es so gewesen, dass ich mir ziemlich sicher war, dass ich eigentlich überhaupt keine Probleme habe. Ja? Oder zumindest die Probleme, die so angestanden haben, also mir, sagen wir mal, bei Gesprächen, bei beim Tee oder so, also wieder so wegmachen konnte oder damit klargekommen bin, ja. Stutzig geworden bin ich, als ich mich also immer mehr in irgendwelche Aktionen gestürzt habe, ja, also viele kulturelle Veranstaltungen besucht habe, viel lesen habe, überall mitreden wollte, mich für alles interessiert habe, ständig unterwegs war, mich mit vielen Leuten getroffen habe und so ständig in Unruhe gewesen bin und eigentlich mitgekriegt habe, dass mir deshalb trotzdem nicht besser ging, sondern eigentlich immer also ein ganz starkes Defizit gespürt habe, wo was mir also noch nicht so richtig klar war. Dazu kam, dass denn also aufgrund dieser ganzen zahlreichen Uniformen, also dieser wahnsinnigen Aktion, die ich da so gestartet habe in meiner Freizeit, also ich überhaupt nicht mehr ruhig werden konnte, solange bis also das Herz kam, ja, und ich also auch zum Arzt gerannt bin da und ich dachte, in meinen 23 Jahren müsste ich also mit dem Herzen eigentlich noch nicht haben, ja, und mich also immer wieder vergewissert habe, dass dort nichts, also kein organischer Befund vorliegt, ja, bis ich also in der Lage war, das also auch in dem psychosomatischen, also in den körperlichen Zusammenhang zu stellen, ja, und deshalb bin ich hierher gekommen.
Also Auslöser war bei mir eine familiäre schwierige Situation, in der ich krank geworden bin. Ich habe Kollapse gekriegt und es konnte auch organisch kein Befund gefunden werden. Dann wurde ich in die Nervenklinik überwiesen und dann habe ich eigentlich, habe immer gelernt, das zu machen, was man mir gesagt hat. Und ich habe eigentlich selber überhaupt keine Stellung dazu bezogen, sondern habe immer das gemacht, was mir auch die Ärzte gesagt haben und was mir andere gesagt haben, wie ich gewirkt habe. Ich habe mir selber keine Gedanken gemacht und da habe ich auch alles mit mir machen lassen. Also ich habe unzählige Medikamente gekriegt und habe dann verrückt gespielt, also wurde als nervenkrank bezeichnet und bin von einem Nervenzusammenbruch zum anderen da wieder in die Klinik und habe dann aber mitgekriegt, dass das mir nicht hilft. Also die vielen Medikamente und die körperlichen Symptome ließen auch nicht nach und ich habe immer wieder eine andere Krankheit gekriegt und habe ich dann gedacht, ich muss mir was suchen, wo ich leben kann, gut leben kann. Und dann auch durch Kontakte zu verschiedenen anderen Menschen, die mich ein bisschen darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich eigentlich selber gar keine Entscheidung treffe und selber gar nicht alles mit mir machen lasse, habe ich dann so angefangen, selber Schritte zu gehen und bin hierher gekommen.
Wenn wir erstmal vielleicht mal drüber reden, welche Erklärung ihr eigentlich gehabt habt seinerzeit, als ihr noch diese Probleme hattet, die ihr vielleicht teilweise überwunden habt.
Ich habe gedacht, also, dass ich irgendwie ein ganz besonderer Typ wäre und die Umwelt bietet mir einfach keine Möglichkeiten dafür, mich zu verwirklichen. Das war meine Meinung. Und die müssten doch jetzt endlich mal raffen, also, dass ich ein ganz besonderer Fall bin und so. Und mit der Erwartung bin ich immer umhergelaufen und war immer schier verwundert, dass also die anderen das nicht so richtig akzeptiert haben. Ne? Also, weil ich ja auch im Grunde das gar nicht gemacht habe. Also, ich habe ja nicht wirklich versucht, mich zu verwirklichen, sondern ich habe auf der einen Seite die Anpassung gemacht. Also die Normen, die mir meine Eltern mitgegeben haben und so. Und das, was ich wirklich wollte, nicht gemacht und wollte nun für irgendwelche Dinge, die ich potenziell hätte machen können, also irgendwelche Anerkennung oder sowas haben. Und es lief nicht, ne? Das habe ich aber nicht verstanden.
Also ähnlich ging mir so auch, dass ich die Schuld erstens immer anderen zugeschoben habe und mich auch sehr unverkannt gefühlt habe und abgelehnt und als Sündenbock oder so. Dabei habe ich aber auch immer gespürt, dass mir was fehlt. Ne? Also dass in mir was fehlt, in mir auch eine Kraft fehlt. Und wusste auch, dass das was mit meinen Eltern zu tun hatte. Mit so, dass eigentlich die Familie, die ich erlebt hatte, war keine Familie gewesen. Ne? Das war gar nicht. Das war ein Nebeneinander herleben. Das wusste ich schon. Bloß da das Wissen darüber hat man nicht viel genutzt. Ne? Deswegen hatte ich die Probleme trotzdem. Hm. Und die Zusammenhänge hatte ich auch nicht so deutlich erkannt, dass ich da hätte da was verändern können. Ich saß da schon mittendrin.
Bei mir habe ich hier drin festgestellt, dass ich also meine ganzen Aktivitäten, die ich so gemacht habe, eigentlich deshalb veranstaltet habe, um möglichst nicht alleine zu sein und möglichst keinen Ruhepol zu haben und möglichst nicht wirklich mit Leuten so herzlich zusammen zu sein. Und die Zusammenhänge, also die entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhänge, die habe ich also wirklich auch erst hier drin feststellen können, ja.
Also ich habe mir das sehr einfach gemacht mit den Erklärungen damals. Ich habe gedacht, es gibt ja Ärzte und es gibt ja also was, Leute, die dafür zuständig sind, Psychologen, und denen habe ich das erzählt und habe gedacht, was die für eine Erklärung haben, na, das stimmt dann. Und ich glaube, dann bin ich ganz schön reingefallen. Also der eine, der hat dann gesagt, ja, Depression, und dann nimmt man Amitriptylin und die ganzen Medikamente. Und da habe ich das geglaubt. Gut, kann man nichts machen. Oder ich komme auch aus einem für mich heute sehr fragwürdigen religiösen Umfeld. Du musst halt mehr beten und musst mehr an Jesus glauben, und dann wird es schon gut. Ne? Und da war die Erklärung für mich auch wieder da. Und je nachdem, welche Erklärung mir gerade am besten gefallen hat, das habe ich dann auch geglaubt. Also ich dachte, die anderen Leute, die müssten das ja wissen. Und auch so diesen Anspruch an die Ärzte und die Psychologen, ja, was die sagen, das ist richtig. Und demzufolge sind sie dann auch dafür verantwortlich, was dann mit mir wird. Und so waren damals meine Erklärungen.
Also warum ich immer depressiver wurde, das wusste ich überhaupt nicht. Ich habe nur gemerkt, dass mich keiner verstand. Und dass ich mich immer mehr abgegrenzt habe, aber auf die Idee, dass man nur verstanden werden kann, wenn man sich bemerkbar macht. Auf die Idee bin ich nicht gekommen.
Ich will nochmal sagen, dass so, ich habe den Zusammenhang zwischen meinen körperlichen Beschwerden und meiner Psyche oder meinem Unbewussten überhaupt nicht gesehen. Also ich war nicht krank. Das war also für mich nicht zutreffend. Ich war ein gesunder Mensch, der die Welt verändern wollte. Und meine Beschwerden waren eben, die kamen eben vom Rauchen her, oder weil ich ungesund gegessen habe und so was. Und also Rauchen tue ich ja jetzt nicht mehr, aber ungesund essen mache ich schon ab und zu noch gerne. Und aber so, dass das mit meiner Psyche zu tun hat, also mit meinem Verhalten, mit meiner Entwicklung, mit meinen Ängsten und so, das habe ich nicht, also den Zusammenhang habe ich nicht gesehen. Mhm. Überhaupt nicht.
Du, das ist mir nicht bewusst. In dieser Sendung versuchen wir heute, Entstehung und Wirkung unbewusster Wünsche und Gefühle nachzuvollziehen. Nach dem Patienten kommt jetzt Ihr Psychotherapeut zu Wort, Dr. Hans-Joachim Marz. Ist das Unbewusste in uns eine rein theoretische Annahme, oder gibt es Beweise für seine Existenz?
Also, vielleicht ist es erstmal wichtig zu sagen, dass dieser Begriff, das Unbewusste, ein Begriff ist, den Sigmund Freud geprägt hat. Und so eine zentrale Bedeutung hat überhaupt für seine wissenschaftlich begründete Psychotherapie, die Psychoanalyse. Und das Unbewusste ist in diesem Verständnis etwas, was man nicht direkt beweisen kann, was also nicht direkt zu beobachten ist, aber indirekt, also an den Wirkungen oder Folgen unbewusster Vorgänge. Und da gibt es so in der Arbeit eines Psychotherapeuten, aber auch im Alltag, eine ganze Menge solcher indirekter Beweise. Wir Psychotherapeuten arbeiten so, dass wir bestimmte Gedanken oder Handlungen, die ein Mensch hat und die er als fremd erlebt, oder wo er sich drüber wundert, wie kommt das bei mir vor, dass die oft eben ein Material darstellen, einen Hinweis geben, dass er von unbewussten Gedanken, Motiven bei seinem Denken oder Handeln irgendwie getragen wird. Und das kann man in der Arbeit, in der psychotherapeutischen Arbeit nutzen, um herauszufinden, was sich hinter solchen ihm aufdrängenden Handlungen oder Gedanken steckt. Ein anderer wichtiger indirekter Beweis für das Unbewusste sind zum Beispiel die sogenannten Fehlleistungen. Also dass, wenn ein Mensch sich verspricht oder etwas vergisst oder eine Fehlhandlung tut oder sich verschreibt, da weiß man inzwischen, dass das also nicht zufällig geschieht, sondern dass diese sogenannten Fehlleistungen oder Fehlhandlungen motiviert werden von unbewussten seelischen Vorgängen.
Könnten Sie das vielleicht mal anhand eines Beispiels, weil ja. Das klingt erstmal doch ein bisschen verwirrend.
Ja, Freud selbst hat Beispiele gebracht, jeder von uns kennt eine Fülle davon, aber ich bleibe mal bei den klassischen Beispielen. Er hat zum Beispiel mal zitiert, dass jemand sagt, ich fordere Sie auf das Wohl des Chefs aufzustoßen. Er wollte also sagen, anzustoßen. Und in der Arbeit damit wurde deutlich, dass sozusagen die Ehrung, die der Chef mit Anstoßen, mit dieser Geste bekommen sollte, auch noch von anderen Motiven getragen war, die eher ablehnender oder negativer oder aggressiver Art war, was sich dann in dem Wort Aufstoßen verriet. Und so kann man eigentlich davon ausgehen, dass jeder Versprecher, der uns passiert oder auch den man bei anderen Menschen mitkriegt, ein Hinweis ist, dass er auch von unbewussten Gedanken, Wünschen oder Motiven getragen ist. Und von daher passieren ihm solche Fehlleistungen. Ein großer Bereich für indirekte Beweise oder Hinweise auf unbewusste seelische Tätigkeit sind unsere Träume. Freud selbst hat die Träume als die Via Regia zum Unbewussten, also der königliche Weg zum Unbewussten genannt. Also dass im Schlaf die Traumproduktion im Wesentlichen auch Ausdruck unbewusster seelischer Vorgänge sind. Allerdings, und das ist sehr wichtig zu wissen, sind die oft verwirrenden Inhalte der Träume nicht der Ausdruck auch wieder des unmittelbar des Unbewussten, sondern auch diese Trauminhalte sind durch eine, wie Freud es nannte, durch eine Zensur gegangen. Also sind wieder so entstellt, dass man sie nicht sofort verstehen kann. Und daraus ist ja dann die analytische Traumarbeit entwickelt worden. Also eine Möglichkeit nun, diesen sogenannten manifesten Traum, das was man erinnert, wieder so zu verstehen oder zu deuten, zu analysieren, dass sich jetzt der unbewusste Inhalt erschließt.
Doch die meisten Menschen sich öfter mal versprechen oder Sachen vergessen oder sowas in der Richtung und eigentlich da fast jeder andere träumt, ob er das nur mitkriegt oder nicht. Heißt es also, dass das eigentlich, was Sie jetzt gesagt haben, über das Unbewusste mehr oder weniger für alle gilt, für alle Menschen, dass wir also ständig durch die Gegend laufen und gesteuert oder weiß ich nicht, beeinflusst jedenfalls von Unbewusstem.
Ja.
Kann man das so sagen? Also es gilt erstmal prinzipiell für alle.
Das kann man so sagen, dass man die seelische Tätigkeit oder Funktion des Menschen unterteilen kann in Bewusstes und Unbewusstes. Es gibt noch einen Bereich, der in der Regel mehr zu dem Bewussten geschlagen wird, das sogenannte Vorbewusste. Also das kann man so verstehen, dass je nachdem, wie wir unsere Aufmerksamkeit lenken, mal dieses oder jenes uns bewusst wird und manches wieder ausgeblendet wird. Und das Vorbewusste ist dann der Bereich, den ich, wenn ich mich darauf konzentriere oder meine Aufmerksamkeit hinlenke, mir bewusst machen kann. Ich kann auch wieder etwas erinnern, was ich vergessen habe oder was jetzt nicht mehr aktuell ist. Kann ich mich wieder daran erinnern, indem ich mich damit beschäftige, mich also konzentriere darauf. Ja. Und dies ist abzutrennen von dem Unbewussten. Das heißt also, das kann ich nicht beliebig erreichen. Ich kann nicht durch eine Anstrengung mein Unbewusstes mir bewusst machen. Da bedarf es dann also besonderer Arbeit, also das, was sozusagen das Kernstück einer analytischen Psychotherapie ist, dass man solche unbewussten Vorgänge sich bewusst machen kann. Das ist oft harte und anstrengende Arbeit. Aber das gilt für alle Menschen. Man kann sich vielleicht, also ich spreche immer gerne von diesem Bild, dass man sich das so vorstellen kann, dass wie ein Eisberg, ja, das Stück des Eisberges, das über dem Wasser ist, ist das Bewusste. Und dass der große Bereich des Berges, der unter Wasser bleibt, das ist das Unbewusste.
Das ist halt eigentlich wirklich der übergroße Bereich. Das heißt, ja. Also, uns ist viel mehr unbewusst, als uns bewusst ist.
Ja, so kann man das sagen.
Ja. Wir haben jetzt immer jetzt diesen Begriff bloß das Unbewusste so genommen, ja. Aber vielleicht können wir das mal doch ein bisschen aufschlüsseln. Was ist einem denn normalerweise alles unbewusst?
Ja. Also wenn wir hier so vom Unbewussten sprechen, müssen wir uns vorstellen, dass wir eigentlich von einer Funktion unserer Seelentätigkeit sprechen. Nicht so sehr von einer feststehenden Struktur oder einer sich nicht verändernden Struktur, sondern es sind also Funktionsbereiche. Und zwar, und das ist auch für unsere Arbeit sehr wichtig, gehören zum Unbewussten Inhalte, also seelische Inhalte, also das sind Vorstellungen, Gedanken, Wünsche, auch Gefühle, die demjenigen unangemessen sind, peinlich sind, mit irgendwelchen negativen Erlebnissen oder Erfahrungen behaftet sind. Und das geschieht in der Regel durch die persönlichen, individuellen Erfahrungen in der eigenen Lebensgeschichte, schon in der frühen Kindheit. Also dadurch, dass ein Mensch, ein Kind bestimmte Bedürfnisse hat oder Wünsche hat oder auch Gefühle hat, die es ausdrücken möchte, die ihm aber untersagt werden, wo die Erzieher oder die Eltern in erster Linie sagen, das ist nicht in Ordnung, sowas tut man nicht oder beherrscht dich oder dieser Wunsch ist nicht in Ordnung. Es geht heute sehr häufig vor allen Dingen um so aggressive Impulse oder um sexuelle Bedürfnisse, die immer noch tabuisiert werden. Und wenn das Kind also erlebt, es hat solche Wünsche oder solche Bedürfnisse, aber wenn es sie äußern würde oder gar ausdrücken würde, würde es von den Eltern abgelehnt werden oder sogar bestraft werden. Und wenn es das häufig erlebt, dann fängt es allmählich an, solche Impulse oder Bedürfnisse zu unterdrücken. Mhm. Und es gibt dann einen Vorgang, den wir Verdrängung nennen. Das ist also ein aktiver psychischer Vorgang, wo solche unangenehm, also für das Kind jetzt unangenehm gewordenen, weil verbotenen Bedürfnisse und Impulse eben verdrängt werden in das Unbewusste. Und dort bleiben sie sozusagen bestehen, schmoren sozusagen, ohne dass der Mensch noch was weiß davon. Er wollte sich also Strafe, Unlust ersparen und hat solche Inhalte deshalb in das Unbewusste verbannt. Mhm. Dort schmoren sie aber und wie wir wissen, sind sie für viele späteren Probleme oder Krankheiten oder Konflikte des Menschen verantwortlich. Und so pauschal könnte man sagen, je besser er all seine Bedürfnisse wahrnehmen, entwickeln und befriedigen kann, desto gesünder wird er leben können und auch später als Erwachsener leben können. Je mehr er genötigt ist durch negative Erfahrungen, durch mangelnde Befriedigung in seinen Bedürfnissen, durch mangelnde Annahme darin, desto schlechter, desto kränker wird er werden, desto mehr Probleme wird er mit seinem Leben haben.
Beispiel, was mir da einleuchten würde, wäre ja die Tatsache, die allbekannte, dass vor ein paar Jahren noch üblich war und empfohlen wurde, immer nach bestimmten Terminen zu stillen und dann im Zwischendurch, wenn das Kind schreit, es schreien zu lassen und dann also diese Sachen, dass ein Kind muss so lange schreien, bis es aufhört, sonst wird es verwöhnt, wenn man es dann hochnimmt und so, sind wir nur ein Stückchen weiter darüber hinaus.
Ja.
Das wäre also sicherlich so ein Punkt, wo also ganz natürliche Bedürfnisse eigentlich, denn wenn man Hunger hat, gibt es eigentlich keinen Grund, dann nicht mehr zu essen zu bekommen, dann frustriert werden und so ein Ansatz ist für so einen Prozess, der dann Unbewusstes entstehen lässt.
Das würden wir heute als verkehrt ansehen. Ich verstehe das eher als einen Ausdruck dafür, wenn also die Mutter oder die Eltern nicht mehr selber zu natürlichen Empfindungen und Wahrnehmungen in der Lage sind, brauchen sie Vorschriften, auch psychologische Empfehlungen, also wie zum Beispiel einen Stillplan, wie sie sich nun richtig verhalten müssen. Wenn sie ganz natürlich wären, würden sie auch auf natürliche Weise auf das Kind eingehen. Und dann ist es tatsächlich so, dass sie spüren können, was, wann das Kind braucht und könnten angemessen auf das Kind eingehen. Und eine Verwöhnung in dem Sinne gibt's eigentlich gar nicht. Also das sich gesund entwickelnde Kind, das also in seinen Bedürfnissen akzeptiert wird und auch befriedigt wird, entwickelt keine unmöglichen oder übermäßigen Bedürfnisse. Mhm. Es hat, also wenn es ein Bedürfnis hat und darin befriedigt wird, hat es genug. Dann ergibt sich das von allein und es kommt irgendwann in Ruhe wieder das nächste Bedürfnis. Ja? Nur wenn ein Bedürfnis oder Bedürfnisse nicht oder sehr ungenügend befriedigt werden, wird ein Kind quengelig, dann wird es unruhig, dann drängt es danach, also da immer mehr zu bekommen und wird immer unzufriedener. Also das, was wir sonst unter Verwöhnung verstehen, oder wenn wir sagen, das Kind ist verwöhnt, ist das in der Regel schon ein Ausdruck dafür, dass es in wesentlichen Bereichen nicht hinreichend befriedigt wurde.
Mhm. Aber Erziehung heißt doch eigentlich auch immer Grenzen setzen müssen. Oder meinen Sie, es geht völlig ohne? Weil ich meine zum Beispiel, also die alte Geschichte mit der heißen Herdplatte und meinetwegen dem auch vielleicht, ja, völlig normalen Bedürfnis des Kindes, alles zu erkunden. Ja. Man muss doch bestimmte Sachen einfach machen, auch im Interesse des Kindes. Was ist denn da? Muss man sich da auch mal gleich den Vorwurf gefallen lassen, dass man damit automatisch, also Unbewusstes erzeugt, dass man sozusagen eine Basis legt für eine zukünftige psychische Fehlentwicklung, ja, für eine zukünftige Neurose?
Auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass wir häufig zu viel verlangen von den Kindern oder dass wir zu unsicher sind oder zu ängstlich sind, gerade bei solchen Überlegungen, also die Kinder müssen doch das und jenes kennenlernen. Wir wissen heute, dass die Kinder viel mehr von allein, also viel selbstständiger die notwendigen Erfahrungen, die zum Leben gehören, auch die Einschränkungen an Wünschen oder Bedürfnissen, das also viel selbstständiger machen, als wir das früher glaubten. Um ein Beispiel zu nennen, es wird zum Beispiel immer noch sehr viel Wert drauf gelegt auf die Sauberkeitserziehung der Kinder. Manche Mutter ist stolz, wenn also ihr Kind schon mit dem ersten Lebensjahr völlig sauber und trocken ist. Wir wissen, dass solche übermäßigen Sauberkeitserziehung später erhebliche Folgen haben kann. Also die Menschen sind dann oft eingeengt, sind zwanghaft, sind sehr auf Ordnung und
Sauberkeit.
Ja, in allen Bereichen bedacht. Mhm. Sie können nicht mehr locker sein, sie können nicht mehr loslassen, was ihnen in manchen Bereichen des Lebens dann fehlt. Und wenn man also dies nicht überbetont im Kleinkindalter, dann weiß man, dass die Kinder von alleine es eine Zeit gibt, wo sie auch sauber werden, wo sie gar nicht so mit großem Nachdruck dazu gezwungen werden müssen. Also und die Zeit auch, ja, liegt etwas später, ja, von sich aus. Also etwa so ums dritte Lebensjahr werden dann also Kinder, ohne dass sie genötigt werden, von allein sauber. Also es gibt so Bereiche, wo man durchaus den Kindern viel mehr Eigenständigkeit zutrauen könnte, wo wir übertrieben etwas erziehen wollen.
So ein bisschen den Brückenschlag schon wieder jetzt in die Gegenwart oder die Gegenwart der Erwachsenen,
ja,
oder Halberwachsenen, für die wir auch Senden jetzt schon wieder gemacht. Vielleicht können wir das noch ein bisschen verdeutlichen. Wir haben also jetzt darüber gesprochen, wie Unbewusstes entsteht in früher Kindheit. Und da hatten wir vorhin schon angefangen, und Sie hatten angefangen mit so einem Beispiel von jemandem, der kein Kind mehr ist, der also irgendwie, weiß ich nicht, im Betrieb oder so, als ein Erwachsener, der dann seinen Chef offensichtlich durch von dem unbewussten Gefühl beherrscht, dass er seinen Chef etwas ablehnt, freundlich ausgedrückt, nur nicht einfach diesen normalen Trinkspruch ausbringen kann, dann eben sagt, damit ja. Auf ihn aufstoßen.
Ja.
Wie kommt denn dann aber nun diese Wechselwirkung zustande? Wie weit wirkt denn dieses in der frühen Kindheit erworbene Unbewusste, von dem wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, dann solche Verhaltensweisen bei einem Erwachsenen?
Ja, also es ist so, dass wir davon ausgehen müssen, dass das Unbewusste, also die Inhalte, die im Unbewussten schmoren, so wollen wir das mal verstehen, eine Tendenz haben, immer wieder ins Bewusstsein durchzudringen. Sie wollen also, da es in der Regel auch natürliche Prozesse sind, die aber eben nur verboten wurden und deshalb ins Unbewusste verdrängt wurden, also letztlich durch eine ungünstige oder falsche Erziehung verdrängt wurden, die wollen weiterhin also ins Bewusstsein drängen. Das heißt, sie wollen nach Erfüllung, drängen nach Erfüllung und Befriedigung. Und wir wissen auch, dass wenn zum Beispiel die Abwehrvorgänge, die wir einsetzen, um das Unbewusste, also in der Verdrängung zu belassen, wenn die geschwächt werden. Es gibt so ganz natürliche Zustände, wie das geschwächt werden kann. Zum Beispiel, wenn man erschöpft ist oder wenn man mal Fieber hat oder wenn wir Alkohol trinken, wissen wir oft, dass plötzlich manche Dinge in uns hochkommen oder uns passieren, dass wir gerade, wenn man ein bisschen angetrunken ist, dass wir mal etwas tun oder aussprechen, was wir sonst nie tun würden. Gerade solche Dinge machen uns aufmerksam, dass in uns solche unbewussten Motive oder Wünsche oder Bedürfnisse schmoren, die, wenn die Kontrolle darüber geschwächt wird, aus uns herauskommen. Das ist also auch ein Hinweis dafür, wie das Unbewusste drängt nach Bewusstwerdung, nach Befriedigung, nach Erfüllung. Auch also so kann man auch alle Fehlleistungen verstehen. Es will irgendwie doch auch heraus. Also wenn da jemand ist, der mit dem Chef Probleme hat, die er aber nicht wagt, direkt auszusprechen, dann kommt ihm sozusagen das Unbewusste in Form solcher Fehlleistungen oder Träume zu Hilfe. Das kann man regelrecht wie ein Signal werten. Da ist noch irgendetwas, was du nicht siehst oder nicht sehen willst, was aber auch dein Verhalten eben beeinflusst oder prägt.
Überhaupt ein Mensch aus, der weitgehend durch unbewusste Motive, also der weitgehend unbewusst gesteuert ist?
Ja.
Überdurchschnittlich?
Ja, gut. Also Menschen, die sehr viel verdrängen mussten in ihr Unbewusstes, sind Menschen, die in vielen Bereichen ihres Lebens eingeengt sind. Sie sind im Denken eingeengt, sie sind im Fühlen eingeengt, sie sind in ihren Handlungen eingeengt. Das muss man sich so vorstellen. Sie sind ja in vielen Grundbedürfnissen oder eben Impulsen, die sie haben, durch Verbote eingeschüchtert worden. Und das führt schließlich dazu, dass sie sehr vieles verdrängen mussten in ihr Unbewusstes. Und wenn sie als Erwachsener leben, sind sie ja doch mit vielen Aufgaben oder Anforderungen des Lebens konfrontiert. Und jetzt heißt das, dass sie auch konfrontiert sind mit den Dingen, die ihnen ursprünglich verboten wurden. Und das bringt sie in Schwierigkeiten. Das macht sie ängstlich, das macht sie schüchtern, das macht sie gehemmt. Und das drückt sich auch aus, zum Beispiel körperlich, dass sie in ihren körperlichen Bewegungen schüchtern sind, eingeengt sind, starr und steif sind, eckig sind. Das macht sich darin deutlich, dass sie in ihrem Denken eingeengt sind, dass sie oft nur das denken, was ihnen vorgesetzt wird, was ihnen erlaubt wird, dass sie keinen Freiraum haben, mal wirklich originäre eigene Gedanken zu entwickeln oder mal frech zu denken oder mal kreativ zu sein in ihrem Denken. Sie sind eingeengt auf ganz bestimmte Denkart. Es führt dazu, dass sie auch viele Vorurteile haben, dass sie viele Menschen, die anders sind, ablehnen. Das ist zum Beispiel einer der psychologischen Gründe für Sündenböcke, dass ein anders denkender Mensch sofort abgewiesen wird, weil der ja mit seiner anderen Art zu denken ja das eigene Unbewusste berühren könnte. Und damit das nicht passiert, wird er zum Feind erklärt, wird er distanziert, damit er mich ja nicht beunruhigen kann.
Also jemand, der zum Beispiel so ist, wie ich vielleicht als Kind mal war, ja, der meint, wenn nicht so einen starken Verboten ausgesetzt worden ist, der jetzt also freier ist, lockerer ist, der verunsichert mich, weil er mich daran erinnert, dass da sowas auch in mir drin ist.
Genau so.
Aber bevor ich eigentlich Angst habe, weil ich bestraft worden ist.
Er erinnert mich an etwas, was mir in meinem eigenen Leben sehr unangenehm war. Dass, wenn man genauer hinguckt und sich erinnert an seine Kindheit, was wir in unserer Arbeit auch anstreben, dann wird ja auf die verkehrte Kindheit wird jetzt also deutlicher, dass vieles sehr unangenehm, sehr schmerzlich war, sehr bitter war. Eben gerade diese strengen Maßnahmen, die vielen Verbote, die vielen Tabuisierungen, die ich als Kind erfahren habe. Und damit ich daran nicht wieder erinnert werde. Und ein anderer, der einfach vitaler ist, lebendiger ist, der könnte mich daran erinnern, genauso wie Sie sagen. Und um mir dieses Unangenehme, Schmerzliche zu vermeiden, lehne ich den ab. Und genauso ist es mit dem Gefühlen. Also das ist eigentlich der Bereich, der noch am nachhaltigsten dann gestört ist. Ja, dass die meisten Menschen keinen Mut mehr haben zu ihren Gefühlen. Sie dürfen nicht wütend sein, also nicht aggressiv sein. Sie dürfen nicht wirklich traurig sein, keinen Schmerz haben. Sie müssen immer freundlich sein, höflich sein, lieb, angepasst, dürfen auch nicht leiden, dürfen nicht weinen, nicht schreien. Und was das Tragische ist daran, dass dann damit auch die so wichtigen Gefühle, positiven Gefühle wie Freude oder Lust am Leben und an auch körperlichen Vorgängen, zum Beispiel auch Lust an der Sexualität, dass die damit verloren geht oder zugeschüttet wird, weil sozusagen die Gefühle nicht ausgedrückt werden dürfen.
Schon Sexualität, Partnerschaft, wenn wir da jetzt mal in die Richtung gehen könnten, wie wirkt sich denn so ein heftig vorhandenes Unbewusstes dann auf so eine Partnerschaftsbeziehung aus, wo zwei aufeinandertreffen, meinetwegen, die beide sehr stark.
Aber da gibt es sehr viele Problembereiche. Also einmal vielleicht der, dass wir heute oft erkennen müssen, dass die Partnerwahl, die jemand trifft, im Wesentlichen nach unbewussten Motiven getroffen wird. Auch etwa so in dem Sinne, wie wir es eben schon gesagt haben, dass jemand jetzt eine Frau oder einen Mann wählt, der sehr dem Vater oder der Mutter ähnelte. Und zwar um Erfahrungen, die man nun mit dem Vater oder Mutter, also jeweils mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil gemacht hat, man mit dem Partner fortführen kann. Und das Tragische ist, wenn zum Beispiel die Mutter wirklich einengend war und viele Bedürfnisse nicht erfüllt hat, sucht der Mann sich wieder später eine Frau, die genauso einengend oder tabuisierend oder hemmend ist, damit er eben nicht wieder
meinetwegen durch eine lebensfrohere, lockere Frau erinnert wird an das, was er so schmerzlich bei seiner Mutter erlebt hat. Dort liegt die Tragik, dass man sich also nahezu wirklich einen Partner sucht oder verliebt in einen, der diesem ehemaligen Elternbild entspricht, um das nun mühsam erreichte Erziehungsideal, das die Eltern von einem haben wollten, um das nun fortzusetzen.
Da wird es aber sicherlich an der Stelle bei denen, die uns jetzt zuhören, vielleicht einen heftigen Protest geben, könnte ich mir denken, weil manche werden sich einfach sagen, was, wenn ich meine Frau heute so angucke, die ist völlig anders als meine Mutter. Mhm. Die ist vielleicht sogar das ganze Gegenteil davon. Mhm.
Also das ist vielleicht so zu erklären, dass man natürlich gerne diesen Eindruck hat, der Partner unterscheidet sich von den Eltern, aber in ganz wesentlichen Punkten. Also der mag anders aussehen oder in anderen Bereichen ganz anders sein, aber in ganz wesentlichen Punkten. Meinetwegen, was für unsere Arbeit häufig ist, dass man nicht auf die Weise geliebt wird oder akzeptiert wird, wie man das gerne hätte. Da unterscheidet sich der Partner dann doch nicht von dem Elternteil. Für uns ist das eine zentrale Problematik, dass meinetwegen eine Mutter ein Kind nicht wirklich so geliebt hat, wie es gebraucht hätte. Mhm. Sondern die Mutter war nur dann dem Kind wirklich zugetan, wenn das Kind die Erwartung der Mutter erfüllt hat. Also wenn es so reagiert hat, wie die Mutter es brauchte oder wollte. Dann heißt es, das Kind hat gelernt, ich bin nur okay, ich bin nur von der Mutter angenommen, wenn ich ihre Erwartungen erfülle. Aber wenn ich so ganz spontan meine eigenen Wünsche bringe, die der Mutter nicht gefallen, dann bin ich von ihr nicht geliebt. Und genau das kann jetzt in der Partnerschaft wieder geschehen. Wenn ich eigentlich das Bedürfnis habe, mal also ganz ehrlich und spontan zu sein, dann gefällt das meinem Partner nicht. Dann wendet er sich ab. Dann kann er mich nicht gut aushalten oder kann er mich nicht gerne haben. Aber wenn ich so reagiere, wie es mein Partner gerne möchte, dass ich also ihm zu gefallen etwas tue, dann ist er nett und lieb zu mir. Mhm. Das heißt unterm Strich, dass eine Beziehung dann nur gut geht, wenn ich die Erwartungen des Partners erfülle. Aber wenn ich mal meine eigenen zur Geltung bringen möchte oder die Hoffnung habe, dass mir die erfüllt werden, dann ist mein Partner abweisend und sauer auf mich. Und dort beginnen dann sozusagen die Enttäuschungen, die Konflikte in der Partnerschaft. Mhm. Wenn Sie fragen, dass manch einer doch glaubt, er hat eine andere Partner als die Eltern gewählt, dann finden wir auch oft, dass man nun gerade das Gegenteil der Mutter oder des Vaters auch gewählt hat. Das ist aber eine andere Art von Abhängigkeit. Da hat man auch nicht nach eigenen Bedürfnissen jemanden gewählt, sondern es muss nun genau das Gegenteil von Vater oder Mutter sein und ist damit auch eingeengt in der eigentlichen Wahl. Man hat also wiederum nicht nach eigenen Bedürfnissen.
Mhm. Also wenn die Eltern zum Beispiel sehr, sehr geizig waren, ja, oder die entscheidende Person bei den Eltern, die Norm vorgegeben hat, in der Familie geizig war, könnte also sein, dass ich mir jemanden nehme, der nun gerade zur Verschwendungssucht neigt, bin aber eigentlich wieder nicht glücklich, weil das ist es ja auch nicht
so. Man kann sich jemanden nehmen, der wieder so geizig ist, das, was man gelernt hat, also um in der Anpassung, in der nun mühsam erworbenen Anpassung zu bleiben. Mhm. Oder man nimmt mal jemanden, der also so verschwenderisch ist, um auf diese Weise den Eltern eine auszuwischen sozusagen, um Rache zu nehmen an dieser einengenden Erziehungsform. Ja. Und das sind
oder
Dinge,
um einfach zu demonstrieren, ich bin unabhängig von den Eltern.
Aber das sind Dinge, die oft unbewusst ablaufen. Mhm. Das weiß derjenige oft gar nicht. Ja. Und es kann so weit gehen, dass meinetwegen die Verschwendungssucht dann so übertrieben wird, dass man sich auch wirklich damit wieder schadet. Ja. Und solange man nicht also begreift, dass man aufgrund einer Reaktion gegen die ehemalige Erziehung durch die Eltern so handelt. Mhm. Erst wenn einem das bewusst wird, kann man da aussteigen, kann man aufhören, so zu leben oder solche Verhaltensweisen zu billigen oder zu fördern. Mhm. Ja?
vielleicht eine Partnerschaft noch ein bisschen umfassender,
ja,
noch ein bisschen umfassender ansprechen, weil es ja nur nicht bloß die Partnerschaft zwischen Mann und Frau gibt, ne, sondern denke ich die zu sehr vielen Menschen auf unterschiedlicher Weise. Wir müssen jetzt nicht jedes einzelne Kapitel da rausnehmen, geht auch nicht, aber vielleicht, wenn Sie mir noch was sagen könnten dazu, wie eigentlich dieses Unbewusste dann sich auch auswirkt, meinetwegen im Engagement im Beruf zum Beispiel, ja. Das würde mich interessieren. Wir hatten ja auch da in dem Gespräch mit Ihren Patienten auch einige Ansatzpunkte dafür, wo darüber gesprochen wurde.
Ja, da gibt es viele Faktoren, die man da sehen kann. Also einmal dieses Problem, das ich vielleicht mit der Leistungsproblematik mal benennen möchte. Was heute sehr häufig passiert, wenn Kinder nicht hinreichend in ihren Grundbedürfnissen angenommen werden. Nehmen wir mal wieder das zentrale Problem, wenn sie nicht hinreichend geliebt werden für das, wie sie sind, sondern wenn sie nur für bestimmte Leistungen, die die Eltern von ihnen erwarten, Anerkennung bringen, formt sich in ihnen allmählich eine Haltung und Einstellung, wenn ich bestimmte Erwartungen erfülle, wenn ich bestimmte Leistungen bringe, dann bekomme ich Anerkennung. Wenn schon nicht Liebe, dann wenigstens Anerkennung. Ja. Und das setzt sich oft in der Schule fort, wo diese Tendenz ja auch sehr stark ist, dass man gute Leistungen bringen muss, um anerkannt zu sein. Und so gehen dann die herangewachsenen Menschen auch in den Beruf. Sie leisten viel, sie sind tüchtig und bekommen auch Anerkennung dafür, sind beruflich erfolgreich, können sogar Karriere machen. Und irgendwann kommt dann doch häufig eine Krise, dass sie sich fragen, ja, war's das nun? Oder sie merken, der Erfolg, die sogenannte Karriere, hat mich nicht wirklich glücklich gemacht. Und wenn solche Menschen dann in die Therapie kommen, weil sie krank geworden sind, weil sie zu viel geleistet haben, weil sie enttäuscht sind, dass sie nicht mehr glücklich genug sind, weil sie depressiv geworden sind. Therapeutischen Arbeit oft mit oder der Patient versteht sich dann so, dass er die Leistung stellvertretend oder kompensierend oder einseitig entwickelt hat und die andere Seite seine Bedürftigkeit nach Anerkennung ohne Leistung, ja, dass jemand einfach gut zu ihm ist, lieb zu ihm ist, auch nicht, dass er dafür etwas bringen muss, dass diese Seite verkümmert ist. Die ist ihm schon in der Kindheit nicht erfüllt worden. Dann hat er jetzt einen Beruf gewählt oder Erfolg im Beruf. Er ist zum Leiter geworden. Da muss er also immer wieder gutes Beispiel sein, Vorbild sein, muss besonders viel leisten und bekommt selten wirkliche Anerkennung, also auf keinen Fall Anerkennung, wenn er mal passiv ist oder eben selber bedürftig ist. Und da beginnt dann sozusagen die bittere Erkenntnis, dass der Mensch sich einseitig entwickelt hat und andere wichtige Seiten von sich vernachlässigt hat. Die sind unbewusst geblieben und die haben ihn schließlich krank gemacht. Das ist zum Beispiel eine sehr weit verbreitete Störung. Wir sprechen heute manchmal sogar auch von Arbeitssucht. Ja, dass also Arbeit wie eine Droge, wie Alkohol zu einem Suchtmittel geworden ist, mit dem man sich jetzt Erfolg beschaffen will, um andere Bereiche, andere Sehnsüchte in einem, andere Bedürfnisse, nehmen wir mal wieder das einfach nach Liebe, nach menschlicher Nähe, nach Offenheit, weil das nicht erfüllt wurde, setzt man Arbeit ein als ständiges Kompensationsmittel, wie Alkohol. Ja, das ist ein Problem, das wir immer häufiger auch zu sehen bekommen.
Aber halten wir an der Stelle mal noch fest, weil es ja sicherlich da Missverständnisse geben kann, weder die Arbeit noch die Leistung an sich sind krankmachend oder Leistung, sondern die Frage ist ja dann darum, warum man, was leistet, die Motive, die dahinter stecken und die man ja eigentlich nicht kennt.
Genau, die übermäßige, die einseitige, oder die Arbeit, die Leistung, die kompensatorisch für andere Bedürfnisse eingesetzt werden. So kann, man kann eigentlich alle guten wie edlen Bedürfnisse des Menschen kann man so entarten sehen. Also wir sind uns doch bestimmt einig, dass Essen was Gutes, was Edles ist. Ja? Man kann aber auch durch zu viel Essen, durch sich falsch ernähren, sich schaden. Ja? Also das normale Bedürfnis kann umschlagen in ein schädliches Bedürfnis, ja, was dann auch zu entsprechenden Krankheiten mit Fettsucht oder Atherosklerose oder Zuckerkrankheit führen kann. Und da wissen wir, da ist zum Beispiel Essen, wird kompensierend eingesetzt für andere Bedürfnisse. Mhm. Ja, ich habe das Bedürfnis auch meinetwegen nach Liebe, nach Sexualität, nach menschlicher Nähe, und das wird mir nicht erfüllt, wurde mir nicht erfüllt oder ich kann es heute nicht erfüllen, und dann esse ich sozusagen stellvertretend.
Mhm, aber auch wieder unbewusst.
Auch wieder unbewusst.
Ich sage mir jetzt nicht, weil ich keinen Partner kriege, werde ich mir heute unheimlich in essen, sondern
ja. Ne? Vielen ist das unbewusst.
Ja.
Und so kann man auch viele Bereiche, also Sport, ja, sportlich sich zu betätigen, ist sehr sinnvoll und gesund. Und man kann es übertreiben, man kann es auch wieder kompensierend, übermäßig betreiben und sich dadurch mehr schaden. Mhm. Ja? Oder der große Bereich der Sexualität, also den haben wir vielleicht noch gar nicht richtig gewürdigt. Wir wissen auch, dass auch heute noch die sexuelle Erziehung viel zu einseitig, zu tabuisierend geschieht, nicht offen genug ist, dass die Kinder nicht hinreichend, also zur Lust an ihrem Körper, zur Lust an sexueller, erotischer Betätigung erzogen werden. So, das wird eher also einschüchternd oder immer noch ein bisschen als nebenbei behandelt. Ja? Und das führt dazu, dass auch Menschen darin als Erwachsene häufig ihre Probleme haben. Und gerade dann, wenn sie also verliebt sind, wenn sie in eine Partnerschaft gehen, wenn sie jetzt zur wirklichen Nähe aufgefordert sind, also sowohl zur körperlichen wie auch gefühlsmäßigen Nähe in der Sexualität, dann funktioniert das nicht. Oder dann haben sie Angst, dann haben sie Hemmungen, dann ist das nicht befriedigend genug, weil sie von Anfang an eben körperliche Nähe oder keine gute Erziehung zur Erotik, zur sexuellen Betätigung erfahren haben.
Das ist ihnen aber dann auch wieder nicht bewusst. Also man hat zum Beispiel Potenzstörungen, genau. Fragt sich, warum eigentlich.
Genau.
Und er weiß nicht mehr, dass das eigentlich damit zu tun hat.
Ja. Ne? Und dann auch kann dieses natürliche Bedürfnis zur Sexualität auch vielfach wieder entarten. Ja? Also entweder in Hemmungen oder in den sogenannten, also auch Perversionen, aber zum Beispiel auch darin, dass man dann glaubt, man müsse besonders tüchtig oder fleißig sein und man muss viele Partner haben oder man ist mit diesem Partner nicht glücklich, das liegt dann eben an dem Partner, oder jetzt muss ich noch andere Partner suchen, mit denen das besser geht.
Ich muss eben alle möglichen Stellungen durchprobieren.
Oder ich komme auf viele technischen Ideen in der Hoffnung, dass es dadurch also meine Befriedigung, meine Lust besser wird. Auch da kann nun das natürliche Bedürfnis wieder kompensierend, meinetwegen durch viel Sexualität oder viel technische Raffinessen entarten, weil man einfach nicht lustfähig genug ist. Mhm. Ja, das ist also so ein Beispiel, wie auch ganz natürliche Bedürfnisse auch benutzt werden können zur Kompensation und zur Ablenkung von anderen Bedürfnissen. Mhm. Und die sind eigentlich besonders schwer zu erkennen. Ja? Ein Alkoholkranker, da sagt man, naja, das ist nicht in Ordnung, das ist krankhaft. Ja? Aber ein Arbeitskranker, da sagt man das nicht gerne, ja? Weil der natürlich, der bringt Leistung. Mhm. Ja? Aber das Krankhafte auch an dieser Leistungshaltung wird oft nicht erkannt.
Wenn das letzte Wort zum Thema Unbewusstes gewesen wäre, dann wäre das sicherlich wenig befriedigend. So viele Fragen sind noch offen. Wie macht man denn nun Unbewusstes bewusst und auf was für verdrängte Gefühle, Wünsche und Erfahrungen stößt man dabei? Was unterscheidet den bewussteren von dem weniger bewussten Menschen, beziehungsweise wie verändert sich ein Mensch durch eine solche Therapie? Ist er glücklicher? Kann er anschließend mit seinen Freunden und seinen Partnern, mit seiner Umwelt insgesamt besser zurechtkommen als zuvor? Um auch für die Beantwortung dieser Fragen ausreichend Zeit zu haben, vertagen wir sie auf den zweiten Teil unserer Sendung mit Dr. Hans-Joachim Marz am nächsten Montag, den 28. August um 20.03 Uhr.
Für diesmal danke ich Dr. Marz und seinen Patienten für ihre Mitarbeit und Unterstützung und euch fürs Zuhören. Abschließend noch einmal der Hinweis, dass wir das gesamte Begleitmaterial aller drei Sendungen mit Dr. Marz an euch verschicken. Kennwort Unbewusstes, Adresse Jugendradio DT64 1160 Berlin, Nalepa Straße. Kennwort Unbewusstes, Jugendradio DT64 1160 Berlin, Nalepa Straße. Vorausgesetzt allerdings, ihr schickt uns einen frankierten und beschrifteten Rückumschlag. Bis zum nächsten Montag verabschiedet sich für heute Andreas P. Glau.